Die Radio Wissen. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Flüchtlingsbewegungen und Weltwirtschaft, das sind große Themen. Wie hängen beide zusammen? Welche Wirtschaftsstrukturen sorgen dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen wollen? Und wie könnte eine bessere weltweite Wirtschaftsordnung aussehen? Darum geht es heute bei uns im Hörsaal.
Die aktuelle Flüchtlingskrise, wie wir sie jetzt in Europa erleben, ist der Auftakt für eine neue Welle Richtung mehr Gleichheit, in diesem Fall mehr Gleichheit im Weltmaßstab, das heißt mehr Gleichheit zwischen dem Norden und dem Süden. Je weiter die Angleichung vorangekommen ist, desto größer wird die Unzufriedenheit mit der verbliebenen Ungleichheit. Der Inbegriff dessen, was wir Globalisierung nennen, ist der Weg der übrigen Welt hin zum Erfolgsmodell des Nordens.
Die armen Länder der Welt würden gerne so leben wie wir. Das ist eine zentrale These im Vortrag des Wirtschaftswissenschaftlers Karl Christian von Weizsäcker. Die These ist hochkontrovers. Von Weizsäcker argumentiert, dass unsere soziale Marktwirtschaft das gesellschaftliche Erfolgsmodell schlechthin ist. Wenn es allen auf der Welt besser gehen soll, dann müssen wir die Weltwirtschaft so gestalten, dass möglichst alle Länder unsere sozial-marktwirtschaftliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung übernehmen. Wie das gehen könnte, erzählt von Weizsäcker in seinem Vortrag. Karl Christian von Weizsäcker ist Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Vor seiner Emeritierung war er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Köln. Sein Vortrag hat den Titel »Global soziale Marktwirtschaft und die Flüchtlingskrise«. Er hat ihn am 11. März 2016 am Wissenschaftszentrum Berlin gehalten.
Ich fange an mit einer welthistorischen Tatsache der modernen Geschichte. Das ist der Drang zu mehr Gleichheit. Es folgt dann eine kurze Beschreibung, weshalb es eigentlich so ist, dass es so viel reichere Länder als andere gibt. Das nenne ich die reichen Länder nenne ich den Norden, die armen Länder nenne ich den Süden. Ich gehe dann auf das aktuelle Thema der Wanderungsbewegung, sprich hier der Flüchtlingsproblematik ein und plädiere für Arbeitsplätze und Wachstum im Süden, um einigermaßen der Wanderungsbewegung Herr zu bleiben oder zu werden. Ich werde das anhand eines historischen Aufrisses China etwas historisch verankern und empfehle dann in dem fünften Teil eine Nachahmung dessen, was in China passiert ist. Natürlich nicht in jeder Dimension, aber eben doch den hier Interessierenden. Dann mache ich einen Exkurs, der mehr theoretischer Art ist, aber sehr praxisrelevant, nämlich meine These vom negativen natürlichen Zins in der heutigen Zeit. Und zeige Ihnen dann, wie man die Politik, die ich vorschlage, zugunsten des Südens verbinden kann mit einer Politik der Vollbeschäftigung im Norden und gehe dann ganz zum Schluss, aber eben doch nur sehr ganz sporadisch, auf die deutsche Situation ein. Der Drang zu mehr Gleichheit. Zuerst die These, auf die ich hinführen will. Die aktuelle Flüchtlingskrise ist der Auftakt für eine neue Welle in Richtung mehr Gleichheit. In diesem Fall mehr Gleichheit im Weltmaßstab, also mehr Gleichheit zwischen dem Norden und dem Süden, also zwischen den reichen Ländern und den nicht reichen Ländern, den armen Ländern. Das ist die These, unter der mein ganzer Vortrag steht. Alexis de Tocqueville hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts in seinen beiden Büchern über Amerika, war das erste Buch in den 30er Jahren, über die Französische Revolution und die Vorgeschichte der Französischen Revolution kurz vor seinem Tod im Jahr 1855, die These vertreten, es gebe einen unaufhaltsamen Druck auf immer mehr Gleichheit. Diese Idee ist ihm gekommen, insbesondere aufgrund seiner Reise in die USA, das ohne Zweifel damals im Jahre 1830 sehr viel egalitärer war als alles, was man in Europa damals beobachten konnte. Und er macht daraus eine Prophezeiung, die ja zum Teil auch berühmt geworden ist, über diese welthistorische Tendenz zu steigender Gleichheit. Das Interessante ist, dass sich diese These bestätigt hat. Das will ich Ihnen ganz kurz hier zeigen. Erstens, die Sklaverei wurde in den abendländisch geprägten Teilen der Welt abgeschafft. Die Geschichte der Abschaffung der Sklaverei ist übrigens hochinteressant, das kann ich hier nicht ausführen. Aber vor allem natürlich der Bürgerkrieg in den USA, der ja mit der Beendigung der Sklaverei in den USA endete. Immerhin hat es dafür eines erheblichen Krieges bedurft. Auf das Kolonialzeitalter folgte im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Selbstständigkeit der Kolonien. Heute gibt es nur noch ganz wenige Gebiete, die wir in dem Sinn noch als Kolonien bezeichnen können. Rein rechtlich gibt es 200 souveräne Staaten in der Welt und die überwiegende Anzahl von denen besteht ja aus ehemaligen Kolonien. Das 20. Jahrhundert sah die universelle Einführung des Frauenwahlrechts, nicht? Im 19. Jahrhundert war es fast nirgendwo zu finden. In den reichen Ländern wurde ein umfassender Sozialstaat aufgebaut. Das begann in den ganz späten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und hat sich dann weiterentwickelt. Nicht zuletzt durch die Erschütterungen der beiden Weltkriege hat dieses dazu geführt, dass auch in den angelsächsischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg erhebliche Schritte in einem umfassenden Sozialstaat aufgebaut wurden. Der Rassismus wurde als Weltanschauung geächtet durch das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Folgen davon. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich die materiellen Lebensbedingungen global gesehen angeglichen. Ich will Ihnen dazu nur drei Fakten kurz nennen. Das ist einmal die Lebenserwartung. Zwischen dem Jahr 1960 und dem Jahr 2010, also praktisch der Gegenwart, hat sich die Lebenserwartung in Deutschland um 10 Jahre erhöht. Sie hat sich aber in der Welt als Ganzer um 17 Jahre erhöht. Sie hat sich also insbesondere in der dritten Welt massiv stärker erhöht als in den reichen Ländern. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich die Einkommen global gesehen angeglichen. Hier ist insbesondere wichtig, die beiden Bevölkerungsgiganten China und Indien, in denen das Einkommen pro Kopf sehr viel stärker gestiegen ist als in Europa oder in Nordamerika. Dadurch ist also sozusagen die Einkommensungleichheit weltweit betrachtet kleiner geworden. Die Anzahl der Menschen unter der absoluten Armutsgrenze hat sich im Verlauf von gut 2 Jahrzehnten zwischen 1990 und dem Jahr 2012 halbiert. Hier ein Vorgriff auf China. 75% der chinesischen Bevölkerung waren unter der absoluten Armutsgrenze im Jahr 1980. Heute unter den Han-Chinesen kein einziger mehr. Innerhalb von 3,5 Jahrzehnten. Selbst in den reichen Ländern haben sich die Lebensbedingungen, umfassend gesprochen, zwischen reich und arm angeglichen. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht im Einzelnen darstellen. Ist nur als Merkposten gedacht, um also zu zeigen, dass sich diese Tocqueville-These bestätigt hat. Aber es gibt das, was die Soziologen nennen, das Tocqueville-Paradoxon. Je weiter die Angleichung vorangekommen ist, desto größer wird die Unzufriedenheit mit der verbliebenen Ungleichheit. Desto stärker wird der Druck, noch mehr Gleichheit herzustellen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, sozialpsychologisch sehr interessantes Phänomen, aber man kann das also rauf und runter deklinieren. Es ist ohne Zweifel richtig. Und eben das führt zu, auf die These, die ich anfangs schon dargestellt habe, die aktuelle Flüchtlingskrise, wie wir sie jetzt in Europa erleben, ist der Auftakt meines Erachtens für eine neue Welle Richtung mehr Gleichheit, in diesem Fall mehr Gleichheit im Weltmaßstab, das heißt mehr Gleichheit zwischen dem Norden und dem Süden. Ich werde hier über die aktuelle Flüchtlingspolitik nichts sagen, dazu fehlt die Zeit, Aber das ist natürlich ein enger Zusammenhang zu diesen aktuellen Fragen. So, jetzt ganz kurz sich zu vergegenwärtigen oder zu erinnern, was ist eigentlich der Grund, dass es einigen Staaten gelungen ist, im Verlauf der letzten 2,5 Jahrhunderte oder 3 Jahrhunderte der Armutsfalle zu entkommen? Was ist das Erfolgsmodell des Nordens? Das ist die bürgerliche Gesellschaft, die natürlich jetzt nicht eines Tages auf dem Reißbrett entworfen und dann umgesetzt wurde, sondern in einem komplizierten Prozess von Versuch und Irrtum, von Krise, Rückschlägen und weiteren Fortschritten sich im Verlauf der Zeit entwickelt hat. Marx und Engels sprechen im Kommunistischen Manifest von der Bourgeoisie-Epoche. Dies ist die neue Zeit für damals, also ab der Französischen Revolution. Karl Polanyi hat es dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts die große Transformation genannt und ihre Ausprägungen ja auch kritisiert, aber als solche das konstatiert. Dann gibt es ein sehr interessantes Buch, das ich jedermann zur Lektüre empfehlen kann, von dem Ökonomen Douglas North und seinen Co-Autoren Wallace und Weingast. North ist ja vor wenigen Wochen gestorben. Und Douglas North war einer der ganz großen Wirtschaftshistoriker und Wirtschaftstheoretiker, der in diesem Buch meines Erachtens besser als früher jeder andere den Unterschied zwischen der traditionellen Gesellschaft und der modernen Gesellschaft auf den Begriff gebracht hat. Und die moderne Gesellschaft nennt er Open Access Society. Ein Slogan, der sehr wichtig geworden ist in der politischen Rhetorik, ist der Begriff der sozialen Marktwirtschaft, der zurückgeht auf Alfred Müller-Armack, der den im Jahr 1946, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, formuliert hat. Nun, worin besteht, ganz grob geschildert, dieses Erfolgsmodell? Erstens einmal der Rechtsstaat, nicht? Das war eine ganz wichtige Errungenschaft, die sich natürlich ihre Vorgeschichte zum Beispiel in England gehabt hat, aber doch dann in der Französischen Revolution sich verbreitert hat, auch auf dem Kontinent, der Rechtssicherheit und die Gleichheit vor dem Gesetz gewährt. Das Gewaltmonopol des Staates, und das ist nach North der entscheidende Unterschied, können wir natürlich an Hobbes zurückdenken, zwischen dem modernen Staat und den traditionellen Gesellschaften, in denen es das Gewaltmonopol nicht gibt. Das Gewaltmonopol des Staates, das Bürgerkrieg verhindert, die Gewaltenteilung, die Demokratie und individuelle Freiheit ermöglicht. Also Montesquieu, nicht? Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben, nach dem damals schon vorhandenen Vorbild Großbritanniens. Eine wettbewerblich verfasste Marktwirtschaft, die in diesem staatlichen Rahmen, das ist wichtig zu verstehen, nicht? Die Marktwirtschaft bedarf dieses staatlichen Rahmens, Anreize für Effizienz und materiellen Fortschritt schafft, Freiheit der Wissenschaft, die neues, nützliches Wissen generiert, alles nur kurze Stichworte, da wir ja nicht so viel Zeit haben, Meinungsfreiheit und Mehrheitsprinzip, nicht? First Amendment in den USA, aber dann eben auch in den europäischen Verfassungen verwirklicht, nicht? Das ist die Meinungsfreiheit und das Mehrheitsprinzip, die zusammen für gewaltfreie Formen des Machtwechsels und somit für gesellschaftliche Integration der meisten Bürger sorgen. Wer in der Opposition ist, kann hoffen, an die Regierung zu kommen, wenn die Mehrheitsverhältnisse sich ändern. Und damit ist ein Anreiz, gewaltsame Revolution zu machen, weniger da. Ein Sozialstaat, der bei den meisten Bürgern ein Interesse an der Stabilität öffentlicher Zustände generiert. Wenn Sie die Stimmung heute in Deutschland sich ansehen, dann ist ja nicht so wichtig wie die Erhaltung des sozialstaatlichen Status quo. Und wenn jemand argumentieren kann, wenn wir das machen, dann gefährden wir diesen Status quo, dann kann er mit Sicherheit darauf rechnen, dass die Wähler ihm folgen, indem dieses das abgelehnt wird. Also das ist, glaube ich, ein ganz fundamentaler Bestandteil der Stabilität der Demokratie, dass über den Sozialstaat und das Umverteilungssystem des Sozialstaates, das Risikoabsicherungssystem des Sozialstaates, ein Interesse an der Stabilität der öffentlichen Zustände entsteht bei der großen Mehrheit der Bevölkerung. Wie gesagt, Müller-Amrath hat dieses System, oder er hat dann noch weiter ausgeführt, das ist jetzt nicht genau der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft, aber das, was ich dargestellt habe, sind Komponenten dieser sozialen Marktwirtschaft, formuliert im Jahr 1946 als Zielvorstellung im nationalen Rahmen. Das ist vergleichsweise gut, sehr bald verwirklicht worden und insbesondere durch die Gesetzgebung und die Wirtschaftspolitik in den 50er Jahren. Dann auch im europäischen Rahmen seit den Verträgen von Rom 1957, der Schaffung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wobei allerdings die soziale Komponente im Bereich der nationalen Souveränität geblieben ist. Und ich behaupte hier einmal, der Inbegriff dessen, was wir Globalisierung nennen, ist der Weg der übrigen Welt hin zum Erfolgsmodell des Nordens. Wenn Sie sich fragen, was wollen die Menschen in der dritten Welt eigentlich, dann wollen sie natürlich eine Steigerung ihres materiellen Lebensstandards. Weil wenn sie dann weiter fragt, ja, wie soll denn das werden? Naja, es soll bei uns so werden, wie es jetzt in Europa ist. Nicht? Und das ist natürlich der Hintergrund der Bewegung nach Europa, die wir heute beobachten können. Wobei Deutschland hier einfach im Bewusstsein vieler in der dritten Welt sozusagen das Paradebeispiel ist, weil es das größte Land ist und auch vergleichsweise gut funktioniert. So, jetzt der dritte Teil. Wie reagieren wir auf die Flüchtlingskrise? Natürlich machen wir das ja jetzt sozusagen stündlich in Brüssel und sonst wo und in Mazedonien. Aber die Frage ist, was machen wir eigentlich langfristig? Ist das eine ephemere Erscheinung, die in wenigen Monaten wieder verschwindet? Und dann können wir zurückgehen wieder zu unseren alten Zuständen. Oder ist dieses der erste Akt eines längeren Spiels und Dramas? Und ich meine, dass diese letzte Hypothese die richtige ist. Wenn das aber so ist, nicht, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie kann man einigermaßen anders als durch Festung Europa und Bauen von Mauern das Wanderungsproblem in den Griff bekommen? Und ich denke, die Antwort kann nur darin bestehen, dass wir für die dritte Welt dafür sorgen oder dazu beitragen, dass in der dritten Welt mehr Arbeitsplätze entstehen, so dass das Wandern in eine Welt, wo es diese Arbeitsplätze möglicherweise gibt und wenn es es nicht gibt, Sozialhilfe gibt, weniger stark sich entwickelt, sozusagen die Arbeitsplätze im Süden als Wanderungsplätze der Wanderung von dem Süden in den Norden. Im Interesse des Südens und des Nordens muss es also liegen, diesen Prozess des Aufholens gelingen zu lassen. Und der Flüchtlingsstrom ist das Signal, dass es nunmehr für den Norden unabdingbar geworden ist, die global soziale Marktwirtschaft anzustreben. Wir kennen seit langem das Thema Entwicklungshilfe. Ich werde darauf gleich nachher nochmal zurückkommen. Aber ich glaube, wir müssen heute anders über diese Dinge nachdenken als nur durch das Thema Entwicklungshilfe. Also in einem Slogan, mehr Wachstum im Süden und dadurch mehr Arbeitsplätze. Also Arbeitsplätze, die wirklich einen Lohn erbringen, von dem man leben kann, im Süden. Oder anders ausgedrückt, nicht die Menschen sollen vom Süden in den Norden wandern, sondern die Waren. Sie sollen dort produziert werden und dann in den Norden kommen. Also dies ist also eine Politik der Wanderungsbremse im Interesse derjenigen, die möglicherweise sich entscheiden, ob sie wandern wollen oder nicht wandern wollen. Ich gebe jetzt ein Beispiel, um das Ganze sozusagen historisch zu erden, und das ist das Beispiel China. Die chinesische Geschichte ist natürlich höchst interessant, die kann ich jetzt hier nicht im Detail darstellen. Ich muss das also sehr pauschal und abgekürzt machen. Ich habe ja ein Faktum schon erwähnt, nicht, dass die große Mehrheit der Chinesen als Erbe der Kulturrevolution von Mao Zedong unter der absoluten Armutsgrenze lag im Jahr 1980 und als dann der Schwenk hin zur Öffnung in den Weltmarkt und zur Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien stattfand, unter Deng und den anderen, sich das so entwickelt hat, dass innerhalb von einer Generation, also dreieinhalb Jahrzehnten, die absolute Armut mehr oder weniger beseitigt worden ist in diesem riesengroßen Land. Hohes Wachstum, hohes wirtschaftliches Wachstum in China, nicht zeitenweise 10% Wachstum pro Jahr, heute weniger. Und wir haben derzeit ja auch eine gewisse Krise in China. Es ist ja sehr spannend, wie es jetzt weitergehen wird. Aber jedenfalls, wenn wir die letzten 3,5 Jahrzehnte betrachten, dann können wir konstatieren, ein exorbitant hohes Wachstum, das sich eben auch niederschlägt in einem erheblich gestiegenen Lebensstandard. Nicht? Heute sind die Löhne in China so hoch, dass die Bekleidungsindustrie Chinas schon nicht mehr konkurrenzfähig ist und in Billiglohnländer umsiedeln muss, nicht? Zum Beispiel nach Bangladesch. Das Ganze ist verbunden mit hohen Exportüberschüssen. Und das ist eben genau das, was sozusagen die traditionelle Entwicklungshilfe genau falsch rum gesehen hat. Nicht? Ein Land entwickelt sich nicht dadurch, dass man ihm Geld gibt, sondern dass man von ihm Geld nimmt. Wie das? Ja, indem man von ihm Waren nimmt, nicht? Und diese Waren bezahlt und so viel Geld dorthin schickt, dass es wieder zurückfließt und deshalb Kapital aus dem Süden in den Norden fließt. Das ist das Erfolgsmodell für die dritte Welt. Das muss man verstehen. Das ist das klingt paradox. Aber das Fließen des Kapitals flussaufwärts von arm zu reich ist eine Begleiterscheinung des Erfolges, des nachziehenden Erfolges des armen Landes gegenüber dem reichen Land. Das hat China vorgemacht. Wodurch? Warum ist das so? China lernt, dass moderne Wirtschaften durch den Export. Das ist der wichtige Punkt. Dass China heute als Wirtschaft sicher nicht ideal, aber doch immerhin sehr viel besser als früher funktioniert, liegt ganz wesentlich daran, dass man von den Kunden im Norden gelernt hat, wie man wirtschaftet. Ich will Ihnen nur ein kurzes Beispiel hier geben. Das ist die Beseitigung der Korruption. Natürlich gibt es nach wie vor Korruption in China. Es gibt auch bei uns Korruption. Die Frage ist, wie viel? Nicht? Wir können also nicht sozusagen aqua destillata im Sinne von Korruptionslosigkeit schaffen. Das gibt es kein Land in der Welt, in der es keine Korruption gäbe. Aber in Deutschland gibt es vergleichsweise wenig Korruption. Aber nehmen Sie das Beispiel, es gibt den Versandhändler Otto. Nicht? Sehr erfolgreiches Unternehmen. Dass wer immer das nun wollte, in den letzten Jahrzehnten mit Kleidern über den Versandhandel versorgt hat, mit günstigen Preisen. Otto lässt in China produzieren oder ließ traditionell in China produzieren, heute auch sehr stark in Bangladesch und anderen Ländern. Und der Witz ist, wenn der chinesische Produzent seine Ware loswerden will, dann kann er den Einkäufer von Otto Versand nicht bestechen. Das liegt daran, dass es eben in unserer Wirtschaftskultur der Chef von Otto es so hingebracht hat, dass er seine Angestellten so gut behandelt, dass für den Fall, dass er erwischt wird, ihm bestochen werden, seine Verluste so hoch sind, wenn er entlassen wird, dass er sich nicht bestechen lässt. Nicht? Also der Arbeitgeber besticht ihn hinreichend gut, mit gutem Gehalt, um zu verhindern, dass der Lieferant ihn besticht. Das ist das moderne System. Und dieses musste sich natürlich erst entwickeln. Das hat sich nicht von heute auf morgen entwickelt. Das hat sich auch im Westen erstmal durch die Jahrzehnte hindurch entwickelt. Und in dem Ausmaß, in dem es sich entwickelt hat, konnte man auch so große Unternehmen erst führen, wie es zum Beispiel Otto Versand ist. Das wäre vor 200 Jahren auch deswegen gar nicht möglich gewesen, weil dort die Kontrolle über die Einkäufer durch die Firmenleitung in dieser Form gar nicht möglich gewesen wäre, mit den damaligen Informationstechnologien. Daher ist die einzige Hoffnung, um seine Ware bei Otto Versand loszuwerden, dass die Ware gut ist, dass der Preis niedrig ist und dass die Ware pünktlich geliefert wird. Nicht? Ein Saisongeschäft wie ein Bekleidungsgeschäft ist ganz entscheidend, dass pünktlich geliefert wird. Jetzt müssen Sie also Ihre eigene Fabrik so organisieren, dass Sie bei vergleichsweise niedrigen Löhnen, im Vergleich zu den Löhnen, die der dennoch Arbeitskräfte hat, die so diszipliniert arbeiten, dass man gute Qualität liefern kann, die Kosten aber niedrig sind und außerdem zur Qualität gehört auch die Pünktlichkeit. Das ist der wesentliche Punkt. um erfolgreich zu sein. Und das hat China aus dem Export gelernt. Und das frisst sich jetzt sozusagen auch in die heimische Wirtschaft. Wenn also China zum Beispiel BASF in Nanjing eine Fabrikgelände anbietet, welches inzwischen größer ist als Ludwigshafen, so tun sie das unter der Auflage, dass die deutschen Umweltstandards auch in Nanjing, in der Nanjing-Fabrik implementiert werden. Und das macht man, um dann der heimischen Industrie das Vorzeigebeispiel zu zeigen, so kann man Chemie machen, um auf diese Weise dann die Umweltprobleme der Chemieindustrie in den Griff zu bekommen. Das heißt, es ist genau das Lernen vom Westen über den Export bzw. den im Zusammenhang stehenden Produktion auch westlicher Unternehmen in China, die sozusagen die westlichen Produktions- und Wirtschaftsmethoden den Ländern der Dritten Welt zur Verfügung stellen. Und daher ist dasjenige Land erfolgreich aus der Dritten Welt nicht, das besonders viel Entwicklungshilfe bekommt, sondern im Gegenteil, das besonders viel Kapital exportiert. Also gerade das negative Entwicklungshilfe sozusagen. Das wird nicht verstanden, weder von rechts noch links bisher in Deutschland oder überhaupt in den reichen Ländern, aber es ist dennoch so. Und hier nochmal das Korrelat dazu, Vorbild der USA seit 1980, Importüberschüsse. Die USA importieren die ganze Zeit mehr, als sie exportieren. Und sie trugen damit ganz wesentlich dazu bei, dass China Exportüberschüsse generieren konnte. So, jetzt nehme ich das chinesische Beispiel und sage, so müssen wir es eben, müssen es alle südlichen Länder machen. Das soll natürlich jetzt nicht bedeuten, dass ich meine, das könnte jedes Land der Dritten Welt. Natürlich nicht. Aber es gibt potenzielle Kandidaten, in denen das vielleicht funktioniert. Nehmen Sie zum Beispiel Indien. Nicht? In Indien gibt es sehr gute Möglichkeiten, die Exportleistungen zu verbessern. Aber natürlich muss das erst noch umgesetzt werden. So, jetzt kommt eine Grafik. Das ist das Schöne an der Ökonomie. Nicht? Man kann seine Gedanken in Zeichnungen übersetzen und umgekehrt Zeichnungen wieder in Gedanken übersetzen. Und das hat mich selber auch fasziniert in meinem, darum bin ich Ökonom geworden, weil diese Grafiken so schön waren. Also, je höher der Exportüberschuss, das ist also hier die unabhängige Variable, Sie kennen das alle, nicht, in einer solchen Grafik, die unabhängige Variable wird auf der X-Achse aufgetragen und die abhängige Variable auf der Y-Achse. Je höher der Exportüberschuss, desto höher die Wachstumsrate der Volkswirtschaft. Und das liegt eben an dem Lerneffekt vom erfolgreichen Kunden. Übrigens, das Lernen vom Kunden ist auch innerhalb der westlichen Volkswirtschaft, wenn Sie mal sich ansehen, wie Innovationen in die Welt kommen und welche Innovationen erfolgreich sind, dann stellen Sie fest, diejenigen Innovatoren sind besonders erfolgreich, die interessante Kunden haben, mit deren Hilfe sie lernen können, was eigentlich die Bedürfnisse sind, um deren Erfüllung es gehen kann bei der Innovation. Also der Süden lernt das Modell des Nordens aus dem Export in den Norden. Das ist ein globaler Lernprozess. Und genau umgekehrt, nicht die fatale Wirkung nördlicher Kapitalentwicklungshilfe. Also etwas polemisch kann man sagen, die Anzahl der Bettler steigt mit der Anzahl der Almosen. Nicht? Also je mehr Entwicklungshilfe wir geben, desto mehr Leute gibt es, die darstellen können, weshalb sie Entwicklungshilfe brauchen. Und das tun sie am besten dadurch, dass sie möglichst ineffizient sind, denn sonst wären sie zu reich, um noch Entwicklungshilfe bekommen zu können. Das heißt also, die Anreizstruktur, die aus der Entwicklungshilfe kommt, ist jedenfalls, wenn Sie es so global sehen, das gilt nicht für jedes einzelne Projekt natürlich, gilt nicht für Brot für die Welt, was ich hier sage, aber wenn Sie es in der Summe darstellen, dann gilt das, ist also nördliche Kapitalentwicklungshilfe, wenn Sie sich historisch ansehen, eine Katastrophe. Hat nichts genützt, nichts gebracht. So, jetzt kommt ein Exkurs. Jetzt bitte ich also die Nicht-Ökonomen, bitte ich um Entschuldigung, dass ich also jetzt ein bisschen ökonomischen Kalkül eintrete. Aber ich will ja auch ein bisschen Reklame für mein Fach machen. Nicht? Also das ist wirklich ein sehr faszinierendes Fach. weil wir hier sozusagen mit Analytik sehr viel machen können. Ich nenne das den negativen natürlichen Zins in den reichen Ländern. Das ist also jetzt ein Exkurs, den ich dann brauche, um die Frage zu beantworten, wie wir eigentlich mit den reichen Ländern jetzt mit der Politik umgehen, die ich eben hier vorgeschlagen habe, nämlich möglichst viel Importe aus dem Süden. Also wir haben die Demografie. Ich habe ja zu Anfang eine Kurve hingezeichnet über die gestiegene Lebenserwartung. Die gestiegene Lebenserwartung in den reichen Ländern setzt sich 1:1 um in eine höhere Pensionistenperiode, also Rentner und Pensionen und so weiter und so fort. In den letzten 50 Jahren hat die Lebenserwartung in Deutschland 10 Jahre zugenommen und genau die Rentenbezugsdauer hat ebenfalls um 10 Jahre zugenommen. Das heißt also, es ist nicht so, dass die Leute im Durchschnitt länger arbeiten, als sie es vor 50 Jahren getan haben, vielleicht sogar eher im Gegenteil. Die gesamte Lebenserwartung geht auf die Rentendauer drauf. Es muss nicht so sein, das ist nicht logisch notwendig. Man könnte sich vorstellen, dass im Durchschnitt länger gearbeitet wird. Faktisch ist das aber nicht passiert. Die Lebenserwartung steigt ständig an. Die Lebenserwartung steigt in den reichen Ländern, ohne dass eine Verlangsamung beobachtet werden kann. Jedes Jahrzehnt um 2 Jahre. Seit, ich weiß nicht, 100 Jahren oder länger. Dank der ärztlichen Kunst vermute ich mal, dass das so weitergeht. Erst einmal jedenfalls. Und diese hohe Rentenperiode führt zu einem Sparüberhang. Das heißt, die Sparleistungen für die Altersvorsorge sind so hoch, dass sie sinnvoll nicht vollständig in der Form von Realkapital angelegt werden können, wenn Sie ein geschlossenes System betrachten. Ich werde gleich nachher auf die jetzige deutsche Lösung kommen, dass wir nämlich unser Geld ins Ausland schicken, im Wesentlichen, den Sparüberhang. Aber das kann nicht jeder und deshalb ist das auch eine problematische Politik, die wir machen. Also hier nur ganz kurz, stellen Sie sich vor, jetzt einen sozusagen repräsentativen Arbeitnehmer, der fängt an, das ist ganz links, im Alter von 20 und dann arbeitet er und währenddessen bildet er Ersparnisse. Nun bei uns ist das überwiegende, der überwiegende Teil der Ersparnisse in der Form von Rentenansprüchen, nicht? Unsere Rentenformel ist ja so, dass je längere Zeit man gearbeitet hat, desto mehr Rente bekommt man später. Das ist genau nachgebildet im traditionellen Sparprozess, nicht? Je mehr Jahre man gespart hat, desto mehr hat man. Das heißt, wir können die Rentenbeiträge so wie Sparleistungen verstehen. Und dann gibt es ein Maximum an Ersparnissen in dem Moment, das ist der Zeitpunkt A, wo man dann aufhört zu arbeiten und von da an isst man seine Ersparnisse wieder auf. Und zum Schluss, wenn man tot ist, also im Alter von A plus B, hat man wieder gar nichts mehr. Nicht? Also jetzt mal ganz schematisch betrachtet. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie viel hat man im Durchschnitt seines Lebens? Nun, Sie kennen aus der Schule, dass der Durchschnitt einer solchen roten Kurve, wie ich sie hier dargestellt habe, die Hälfte ihres Maximums ist. Oder die Fläche, die in diesem Dreieck drin ist, ist die Grundfläche mal die halbe Höhe. Das heißt, das durchschnittliche Vermögen, der Durchschnitt über das Leben des einzelnen Sparers, ist die Hälfte desjenigen Vermögens, das er dann hat, wenn er das Maximum erreicht hat, also am Anfang des Übergangs oder am Punkt des Übergangs in die Rente. Jetzt, wie viel braucht er, wie viel hat er ansammeln müssen, um denselben Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten wie in der Aktivzeit? Nun genau, so wenn wir jetzt mal Zinseffekte weglassen, genau so viel, wie er im Verlauf seines Alters konsumieren will. Und das ist der jährliche Konsum mal die Rentenperiode. Und wenn diese Rentenperiode also B ist, dann bedeutet das, er braucht in dem Moment hier B mal, also am Maximum, B mal den jährlichen Konsum. Was hat er also als durchschnittliches Vermögen im Verlauf seines Lebens? B halbe mal den jährlichen Konsum. Oder das Verhältnis zwischen seinem durchschnittlichen Vermögen im Verlauf seines Lebens und seinem jährlichen Konsum ist B halbe, also die Hälfte seiner Rentenzeit. Nun, die Rentenzeit ist heute 20 Jahre und damit braucht er b halbe Mal den jährlichen Konsum oder eben, wie ich das nenne, die Warteperiode, und die entspricht eben diesem durchschnittlichen Kapitalbestand, ist die Hälfte von b. Und da b heute 20 Jahre ist, ist z also 10 Jahre. Das heißt also, unsere Bevölkerung, und wenn Sie das nachrechnen, das kann ich jetzt hier nicht tun aus Zeitgründen, wenn Sie das nachrechnen, dann stimmt das auch. Wenn Sie die Rentenansprüche und die Pensionsansprüche ebenfalls als Vermögen ansehen, dann ist das Vermögen der Bürger bei uns entspricht 10 Jahren ihres jährlichen Konsums in der Summe. Nicht? Der ganz junge Mensch hat kein Vermögen und dann später haben sie immer mehr Vermögen und wenn sie dann in den Ruhestand gehen, dann nimmt das Vermögen wieder ab und im Durchschnitt sind es 10 Jahre des jährlichen Konsums. Kommt ziemlich genau hin. Dazu gibt es aber die Vererbung, nicht? Also hier im Raum sind wohl einige Leute, die an ihre Kinder das eine oder andere vererben werden. Und das Motiv, auch den Nachkommen etwas zu hinterlassen, das ist natürlich schichtspezifisch sehr verschieden, nicht? Die armen Leute hinterlassen nichts und der Mittelstand hinterlässt sehr viel und die sehr reichen Leute hinterlassen sehr viel. Und wenn Sie das als Durchschnittsrechnung machen, dann kommt ungefähr 2 Jahre heraus. Und das bedeutet, der Vermögenswunsch beträgt in der Gesamtbevölkerung 12 Jahre Konsum, 2 Jahre für die Vererbung und 10 Jahre für die Altersvorsorge. Vor 50 Jahren war das die Hälfte. Da waren es nicht 12 Jahre, sondern 6 Jahre. Also das hat sich innerhalb von 1,5 Generationen, also innerhalb eines halben Jahrhunderts, verdoppelt. Das Verhältnis zwischen Vermögen und laufendem Konsum. Und das ist also ein ganz interessantes Phänomen, das selbst viele meiner Fachkollegen noch nicht so richtig verstanden haben. Aber erst recht die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung, die Nicht-Ökonomen, nicht? Haben es auch noch nicht verstanden. Naja gut, also dazu hat man ja Ökonomen. Aber die Frage, was macht man mit diesem Vermögen? Da gibt es einen Mann, das ist also einer meiner Helden, einer meiner Fachkollegen, Vorgänger, Eugen von Böhm-Bawerk. Der war abgebildet auf der 100-Schilling-Banknote von Österreich, ehe der Euro eingeführt wurde. Hier ist er also zu sehen. Man sieht ein gescheites Gesicht. Und der hat also in seinen mittleren Jahren eine Kapitaltheorie entwickelt und später wurde er dann österreichischer Finanzminister. Deshalb ist er hier drauf auf der Banknote. Als reiner Professor wäre er natürlich nicht auf die Banknote gekommen. Aber so ist er also hier drauf und war dann immer mal Finanzminister, dann war er wieder nicht. Und je nachdem, wie gerade die politischen Verhältnisse waren, im Jahr 1904 ist er aus Protest gegen die gestiegenen Rüstungsausgaben, die also vom österreichischen Generalstab durchgesetzt wurden, zurückgetreten und ist wieder Professor geworden. Aber sein großes Werk hatte er schon früher geschrieben über Kapital und Kapitalzins. Und in dem gibt es eine Erklärung des Zinses, die ich jetzt hier nicht darstellen kann, aber in diesem Zusammenhang ein Gesetz, das nennt sich das Gesetz der Mehrergiebigkeit längerer Produktionsumwege. Und die Produktionsumwege werden gemessen mit Hilfe der Produktionsperiode. Das ist der durchschnittliche zeitliche Abstand zwischen dem Arbeitseinsatz und dem schließlichen Ergebnis in der Form von Konsumgütern. Und er zeigt, den Gedanken hat er klar herausgearbeitet, dass der Kapitalbedarf einer Volkswirtschaft einfach entspricht dieser durchschnittlichen Produktionsperiode im Vergleich zum jährlichen Konsum. Und das ist also Böhm-Bawerk. Und nun ist es aber so, was ist eigentlich Produktionsumwege? Das bedeutet gestiegene Komplexität des Produktionsprozesses. Ein längerer Produktionsumweg bedeutet, ich nehme also nicht einfach meine Finger in die Hand und produziere damit irgendwelche Konsumgüter. Das hat man vor 20.000 Jahren gemacht. Da ist man in den Wald gegangen und hat Beeren gesammelt und davon gelebt. Aber schon in dem Moment, wo man die Landwirtschaft eingeführt hat, hat man einen Produktionsumweg eingeschlagen. Das heißt, man hat sich erst eine Hacke gebastelt und dann hat man mit deren Hilfe den Acker zubereitet und dann hat man gesät, dann hat man gewartet und später geerntet. Und das hat alles Arbeit gekostet und dann hat man noch ein bisschen gewartet und schließlich hat man das Getreide dann vermahlen und schließlich daraus Brot gemacht. Das hat alles Zeit beansprucht. Und dieser Zeitabstand zwischen der Arbeit, dem Arbeitseinsatz und dem letztendlichen Ergebnis dieses Arbeitseinsatzes muss überbrückt werden. Und diese Überbrückung, das ist das Realkapital in der Volkswirtschaft. Das ist der Grundgedanke von Böhm Barwerk und schließt sich sehr gut an die Überlegungen, die schon Karl Marx in seinem Buch Das Kapital gemacht hat. Und im Grunde ist zum Beispiel für diejenigen, die Marx gelesen haben, vielleicht ist der eine oder andere unter Ihnen, der kennt den Begriff der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Und man kann zeigen, die organische Zusammensetzung des Kapitals von Marx ist genau dasselbe wie die Böhm-Barwerksche Produktionsperiode. Und Marx hat prognostiziert, dass die organische Zusammensetzung des Kapitals ständig steigen wird. Er hat prognostiziert, dass die Produktionsperiode ständig steigen wird und hat daraus abgeleitet, dass die Profitrate immer kleiner werden muss und damit also die Widersprüche des Kapitalismus sich manifestieren. Das hat sich eben nicht als richtig herausgestellt. Und das wichtige Stichwort, das gut eingeht, ist der Begriff der Komplexität. Wir können hochproduktiv nur produzieren, wenn wir sehr komplex produzieren. Aber es gibt die Gefahr der Überkomplexität. Eine andere Form des komplexen Produzierens ist die Arbeitsteilung. Adam Smith hat in seinem Wohlstand der Nation 1776 uns schon auf die richtige Fährte gebracht, seine Nachfolger in unserem Fach, nämlich sie gesagt hat, die Hauptquelle des Wohlstands ist die Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung ermöglicht es uns, eine Unmenge von Wissen auf sehr viele verschiedene Köpfe zu verteilen und auf diese Weise dieses Wissen sehr viel produktiver zu machen und auf diese Weise eben es attraktiv zu machen, immer mehr Wissen anzusammeln, weil wir es so gut verteilen können auf verschiedene Köpfe. Und daraus resultiert die hohe Produktivität. Das steht also im Satz 1 vom Wealth of Nations und ist eine der entscheidenden Sätze der Moderne. Aber Arbeitsteilung bedeutet Komplexität. Nun können Sie sich vorstellen, wenn Sie die Komplexität überdehnen, wenn Sie zu komplex produzieren, dann nimmt die Produktivität wieder ab. Dann sind die Reibungsverluste durch das Zusammenkoordinieren dieser komplexen Produktion größer als das, was zusätzlich herauskommen könnte, wenn es die Reibungsverluste nicht gäbe. Also gibt es ein Optimum an Komplexität. Und das bedeutet, es gibt auch ein Optimum, jetzt zurück auf die Produktionsperiode zu kommen, ein Optimum an Komplexität bei der Arbeitsteilung. Es gibt das Phänomen der Überspezialisierung. Also wenn Sie sich ansehen, die Philosophie der Zentralverwaltungswirtschaft, so wie die Sowjetunion und die DDR das versucht haben zu verwirklichen, eines der großen Probleme war die Überspezialisierung, die es in diesem System gab. Weil man dachte, wir können genau festlegen, was alles für Spezialisten wir brauchen. Dann machen wir eine Ausbildung, die genau auf dieses Spezialistentum zugeschnitten ist. Und damit wurde das Ausbildungssystem und das Berufssystem und das System der Wissensvermittlung zwischen den verschiedenen Arbeitskräften so kompliziert, dass es nicht mehr wirklich gut funktioniert hat. Also die DDR war sozusagen in dem Stand dessen, was sie produzieren wollte, überkomplex, also überspezialisiert und deshalb überkomplex. Und so könnten auch die Produktionsperioden zu lang werden. Und das ist also diese Kurve, die ich hier darstelle. Es gibt eine optimale Produktionsperiode. Und Böhm Barwerk hat schon richtig gesehen, dass der Zins der Preis ist für zusätzliche Komplexität. Wir müssen länger warten und der Zins ist sozusagen der Befehl, nicht unnötig lang zu warten, weil es dann teurer wird, weil man dann länger auf den Ertrag warten muss und den muss man verzinsen. Das ist also das Preissignal dafür, wie komplex man produzieren sollte in der Volkswirtschaft insgesamt. Das funktioniert natürlich in der Marktwirtschaft dezentral, deshalb braucht man diese Preissignale. Und wir haben heute, stellen wir fest, wir haben einen Zins von Null. Das heißt also, und das seit langem, nicht? Also den Realzins nehmen, also Zins abzüglich Inflationsrate, dann ist der praktisch schon seit langem gleich Null. Und das bedeutet, die Produktionsmethoden haben sich schon auf einen Zins von Null eingestellt und das bedeutet, sie liegen genau an diesem Maximum. Also die Umwegsproduktion hat ihr Optimum erreicht. Und es ist nicht sinnvoll, noch kapitalintensiver zu produzieren. Das wird deswegen häufig nicht verstanden, weil wir zum Beispiel uralte Gebäude sehen und sagen, oh, das ist aber uralt. Da ist ja Arbeit, steckt ja Arbeit drin, die vor Jahrhunderten geleistet worden ist. Wenn Sie so einen Kölner Dom nehmen, nicht, da ist die Hauptarbeit zu seinem Bau vor 8 Jahrhunderten erfolgt. Aber wenn Sie sich ansehen, wodurch überlebt der Kölner Dom? Durch ständiges Reparieren. Also die Reparaturkosten von so einem Gebäude sind enorm. Und wenn Sie so eine schöne, kleine, idyllische Stadt wie Rothenburg ob der Tauber nehmen oder, weiß ich, Solothurn in der Schweiz, diese wunderbaren alten Städte, die also unsere romantischen Gefühle befriedigen, nicht? Dann ist da ungeheuer viel Arbeit von gestern und nicht von vor 300 Jahren drin. Denn das muss ständig ajour gehalten werden und ist sehr teuer. Nicht? Wenn Sie das sich so ansehen, dann wissen Sie, dass auch der Anschein sehr hoher Kapitalbindungen durch sehr alte Kapitalgüter in Wirklichkeit falsch liegt. Und so gibt es also nur einen beschränkten Bedarf an Realkapital in unserer Volkswirtschaft. Und der ist kleiner als das Angebot an Vermögen, das die Leute gerne anlegen wollen. Und deshalb haben wir diese Produktionsperiode, also die Ökonomen sprechen auch vom Kapitalkoeffizienten, ist allenfalls 6 Jahre, das ist von Land zu Land ein bisschen verschieden, aber es ist allenfalls 6 Jahre. Und es gibt vor allem keinen säkularen Anstieg. Das ist interessant. Auch Böhm-Bawerk hat vermutet, die Produktionsperiode werde sich im Verlauf der Zeit immer weiter ausdehnen. Genau wie Marx, aber trat da in die Fußstapfen von Marx, der gesagt hat, die organische Zusammensetzung des Kapitals wird sich ständig erhöhen. Ist nicht der Fall. Seit über 100 Jahren steigt der Kapitalkoeffizient nicht. Mit niedrigen Zinsen, mit hohen Zinsen und so weiter. Der ist also da sehr konstant, im Grunde konstant. Und deswegen ist die Warteperiode Z, also der Vermögenswunsch, heute wesentlich größer, als wir an Kapital in unserer Volkswirtschaft sinnvoll verbrauchen können. Das ist also immer nur Sachkapital. Humankapital ist eine ganz andere Geschichte, aber das wird ja nicht an der Börse gehandelt. Also das können wir hier außen vor lassen. Das ist der Sparüberhang, selbst beim Zins von Null. Und deshalb spreche ich also vom negativen natürlichen Zins. So können wir zum Beispiel sehen, dass der Euro-Raum als Ganzer nur prosperieren kann, wenn er erhebliche Exportüberschüsse hat. Das heißt, dass die Sparüberschüsse in das jenseits Eurogebiet verlagert. Deutschland tut das im großen Stil, ich werde darauf nachher gleich zurückkommen. Und deshalb muss die EZB die Zinsen so niedrig halten. Keine einzige Zeitung, die ich ernst nehme, die nicht also massiv auf Herrn Draghi schimpft. Der arme Mann, was soll er machen? Er muss sehen, dass der Euro schwach bleibt, damit diese Exportüberschüsse funktionieren. Er muss eine Politik machen, dass der Euro möglichst schwach gegenüber dem Dollar ist, so dass die Exportüberschüsse entsprechend hoch sind. Deutschland ist das gelungen, aber ich komme gleich auf Deutschland noch zurück. Erforderlich ist damit ein Neuüberdenken der Staatsschulden. Vollbeschäftigung für den Norden. Wie kommt der Norden mit dem Wachstum im Süden zurecht? Führt das nicht zu Arbeitslosigkeit im Norden? Also wenn die schöne Fabrik, die ich gestern besichtigt habe, vorgestern besichtigt habe, in Regensburg nicht mehr dort steht, sondern in Kairo, was macht man dann in Regensburg? Und die Angst vor der chinesischen Konkurrenz ist natürlich überall da. Ich meine, das fing schon mit Wilhelm II. An, mit der gelben Gefahr, das ist also über 100 Jahre her. Aber heutzutage, wenn Sie den amerikanischen Vorwahlkampf ansehen, sowohl von links als auch von rechts, sowohl von Donald Trump als auch von Bernie Sanders, protektionistische Versuche, also raus mit den chinesischen Waren, die sollen nicht mehr kommen. Also man hat Angst genau vor diesen Importen. Das ist sozusagen der Grundinstinkt der Leute. Die Antwort ist im Prinzip nein. Weswegen? Die Amerikaner haben uns das vorgemacht. Die Amerikaner haben seit Jahrzehnten eine Leistungsbilanzdefizit und haben Vollbeschäftigung. Zwischendurch gab es mal hohe Arbeitslosigkeit, das war die Finanzkrise. Aber insgesamt haben die Amerikaner Vollbeschäftigung, trotz eines Leistungsbilanzdefizites. Aber es ist natürlich richtig, es gibt unendlich viele chinesische Waren in den USA zu kaufen. Aber dafür haben die USA umgekehrt natürlich auch eine ganze Menge an Waren verkauft nach China, aber selbst weil mehr umgekehrt läuft, also mehr in die USA geht, sind die Amerikaner in der Lage, Vollbeschäftigung zu erreichen. Was bedeutet aber dieser Importüberschuss? Er bedeutet mehr Kapitalangebot. also niedrigere Zinsen, die zu erhöhter heimischer Nachfrage führen. Also das ist das, was die amerikanischen Zentralbankchefs seit Greenspan sehr wohl verstanden haben. Und deswegen haben sie die Zinsen niedriger gehalten, als das zum Beispiel von vielen Deutschen als richtig angesehen wurde. Aber das war genau die richtige Antwort auf die enormen Kapitalimporte, die nicht nur aus China, sondern auch aus anderen Ländern kamen. Also Greenspan, Bernanke, Yellen, das sind die drei in einer Reihe Chefs der amerikanischen Zentralbank. Savings glut, also der Sparüberschuss. Was aber ist, wenn der Zins schon bei Null angekommen ist? Dann kann man ja durch das noch mehr Kapitalangebot nicht durch noch weitere Zinssenkungen dessen Herr werden, doch indem man Inflation macht. Aber Inflation wollen wir ja auch nicht haben. Wir haben heute ja eine Riesendebatte über das Bargeld, Abschaffung des Bargeldes. Also die deutsche Bevölkerung ist zu 90% gegen die Abschaffung des Bargeldes. Die deutsche Bevölkerung ist auch gegen die Abschaffung der Staatsschulden. Sie muss zwischen diesen beiden Dingen wählen. Entweder keine Staatsschulden, dann muss man das Bargeld abschaffen, oder Bargeld, dann muss man die Staatsschulden erhöhen. Der Grundgedanke ist sehr einfach. Der Grundgedanke ist, dass wir die Staatsschulden, statt zu sagen, die Netto-Neuverschuldung soll null sein, wie jetzt die Schuldenbremse, die Staatsschulden sind wie ein Thermostat. Sie sollen dafür sorgen, dass das Gleichgewicht in Abhängigkeit von anderen Größen erhalten bleibt. Das, was der Thermostat macht, nicht, wenn es draußen kälter wird, dann heizt die Heizung mehr, und umgekehrt, wenn draußen wieder wärmer wird, dann heizt die Heizung wieder weniger. Und dadurch bleibt die Temperatur, die Binnentemperatur gleich. Das können also die Heizungstechniker heute machen. Und so müssen wir die Staatsschulden verwenden. Das ist, und das ist ganz wichtig zu verstehen, das versteht bis heute fast niemand, bei dauerhaften Nullzinsen sind Staatsschulden keine Belastung künftiger Generationen. Der Grundgedanke ist der, wenn Sie die Staatsschulden einfach immer weiter führen, nicht, dann werden sie sozusagen gar nicht, brauchen sie nie zurückgezahlt zu werden. Insofern sind sie auch keine Belastung künftiger Generationen. Und Deutschland? Ja, wir haben einen Exportüberschuss von 10% des heimischen Konsums oder mehr. Und das bedeutet, die gesamten Ersparnisse der privaten Haushalte Deutschlands werden im Ausland angelegt. Natürlich nicht von den Sparern unmittelbar, die gehen zur Sparkasse und tun sie aufs Sparbuch oder kaufen irgendwelche Wertpapiere. Aber wenn Sie die von den Zahlen her ansehen, dann sind die Ersparnisse der privaten Haushalte kleiner als der Export des Kapitals. Woran liegt das? Die gewerbliche Wirtschaft braucht kein zusätzliches Kapital mehr. Die finanziert ihre Investitionen aus den Abschreibungen und den Gewinnen, den einbehaltenen Gewinnen. Der Staat macht keine zusätzlichen Schulden mehr. Also fließt dieses Geld ins Ausland. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich hier propagiere, zwecks Arbeitsbeschaffung im Iran oder in Ägypten oder in Indien. Und deswegen halte ich unsere Politik für verkehrt, wenn wir tatsächlich ernsthaft versuchen, eine Wachstumsförderungspolitik in der Dritten Welt zu machen. Wanderungsbremse als Wachstumspolitik in der Dritten Welt einerseits und Schuldenbremse andererseits passen nicht zusammen. Ich empfehle, dass wir an die Stelle der Schuldenbremse eine Leistungsbilanzbremse machen. Das ist also jetzt sehr abgekürzt gesagt, mit, wie gesagt, Staatsschulden als Thermostat. Das heißt, wir versuchen immer, unsere Politik so zu machen, dass wir ungefähr so viel exportieren, wie wir importieren. Wir sind ja ein Land mit demnächst sehr vielen alten Menschen. Deshalb kann man sagen, wir sollten das vielleicht nicht zu weit treiben mit der Veränderung der Leistungsbilanz. Aber immerhin, ich glaube, wir sollten dieses tun. Wenn wir das heute anfangen, wäre das enorm gut für den Euro. Herr Draghi würde aufatmen, wenn wir das täten, weil dadurch die Nachfrage im Eurogebiet steigen würde, die Nachfrage auch für französische Waren, für italienische Waren, für griechische Waren, wenn wir hier durch vermehrte Staatsverschuldung, etwa durch Bauen von Infrastruktur oder durch Steuersenkungen, Absenkung der Mehrwertsteuer und so weiter und so fort, zusätzliche Nachfrage in Deutschland erzeugen. Es würde auch sozusagen die relativen Preise, bei uns würden die Löhne etwas stärker steigen dadurch, als sie sonst steigen, und damit würde die relative Konkurrenzfähigkeit zwischen sagen wir mal Spanien einerseits und Deutschland andererseits, mehr ins Gleichgewicht kommen, die ja heute nicht gegeben sind. Wir sind überkonkurrenzfähig in Deutschland und das sollten wir ändern. Das wäre also der kurzfristige Effekt und der langfristige Effekt wäre eben die von mir propagierte Wachstumspolitik für den Süden. Aber ich lerne immer noch und danke Ihnen sehr für Ihr Interesse.
Das war der Wirtschaftswissenschaftler Karl-Christian von Weizsäcker über den Zusammenhang von Weltwirtschaft und Flüchtlingsbewegungen. Von Weizsäcker hat seinen Vortrag am 11. März 2016 im Wissenschaftszentrum Berlin gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.